Im letzten Jahrzehnt ist viel passiert, doch ich bin immer noch da. Die Welt um mich herum hat sich weiter verändert und so habe auch ich mich verändert. Um nicht missverstanden zu werden, die Werte, die mein Tun und Handeln bisher leiteten, gelten für mich nach wie vor. Die Kompassnadel meines Weges zeigt in dieselbe Richtung. Sparsam geworden mit pauschalen Begriffen wie Sozialismus und Demokratie und mit Vorbehalt wegen der Abnutzung dieser Begriffe, denke ich weiter daran, an eine Gesellschaft mitzuwirken, in der die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist.
Trotz seiner 87 Jahre strahlen die blauen Augen von Ernesto Kroch voller Optimismus, als er auf der Galerie der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin aus seinem Buch Heimat im Exil liest. Großzügig, mit Blick fürs Detail und selbstkritisch breitet er sein langes und bewegtes Leben vor dem bunt gemischten Publikum aus. Seine Kindheit in kleinbürgerlichen Verhältnissen in Breslau, die Abenteuer mit dem Jugendbund Kameraden, der Kontakt mit den Arbeitern während seiner Lehre als Maschinenschlosser, erste politische Aktivitäten in der freien deutsch-jüdischen Jugend und das daraus folgende Engagement im Widerstand gegen Hitler. Bevor Ernesto Kroch 18 Jahre alt ist, wird er wochenlang von der Gestapo festgehalten und gequält. Die Erfahrung raubt ihm fast den Verstand.
Man kann sich für eine große Sache opfern, hoffnungsvoll selbst in den Tod gehen, wenn man trotz aller einen umgebenden Finsternis am Ende des dunklen Tunnels ein Licht sieht. Ich sah keines mehr. Es war nicht nur, dass ich einsam und von aller Welt verlassen in dieser Zelle saß, aus der der einzige Ausgang durch dunkle, kafkaeske Gänge in Folterhöllen führte. Mehr als der Terror, der mich und so viele andere in seinen Fängen hielt, war es die Einsicht, dass damals, Ende 1934, ein Großteil der Bevölkerung bereits im Gleichschritt mit den Marschkolonnen des Nationalsozialismus und seinem allmächtigen Führer marschierte. Aus Überzeugung, aus Pflichtgefühl, Opportunismus oder Anpassung, begeistert oder von Angst getrieben. Aber sie marschierten zu Millionen und Abermillionen mit. Wie klein war dagegen das Häuflein derer, die sich der Sturmflut des Chauvinismus und der Barbarei widersetzen, ihren Ideen treu geblieben waren. Sozialdemokraten, Kommunisten, Pazifisten, Humanisten, Christen. Im gewaltigen Gegenstrom mussten wir untergehen. Bestenfalls waren wir noch das Gewissen einer Nation zur Zeit ihrer absoluten Gewissenslosigkeit. Das wurde mir bewusst, als ich nicht mehr ein- noch aus wusste.
Ernesto rettet seine geistige Gesundheit und Hoffnung jedoch nicht nur über den Gestapo-Kerker hinweg, sondern übersteht auch ein Jahr Haft im Jugendgefängnis und 9 Monate Quälerei im Konzentrationslager Lichtenburg. Seine Eltern besorgen ihm ein Visum für Jugoslawien, wo er in einem zionistischen Landwirtschaftsprojekt auf die Ausreise nach Palästina vorbereitet wird. Doch vom Zionismus hielt er wenig, fußte auch er auf der Eroberung und Unterdrückung von Menschen. Auch heute noch sagt Ernesto:
Und schon mir ist jeder Nationalismus fremd, ob er nur Zionismus, jüdisch ist oder ob er deutsch-national, völkisch ist. Die Tatsache, dass man zufällig hier oder dort geboren ist, man sucht sich ja nicht seine Eltern aus, glaube ich, gibt niemandem ein Recht, stolz auf das zu sein, was gar nicht verdient von einem ist.
Und so ergreift Ernesto die erste Gelegenheit, sich ein anderes Exil zu suchen. Im Dezember 1938 schifft er sich, mittlerweile 21 Jahre alt, in Marseille auf der Alcina ein, Ziel Paraguay. Als er dort ankommt, stellt sich heraus, dass der Konsul in Zagreb gefälschte Visa ausgegeben hat. Doch wieder hat Ernesto Glück im Unglück und darf im Januar 1939 dann ins Nachbarland Uruguay einreisen. Thank you.
Allein die Tatsache, in einem Land zu leben, in dem es damals sehr viele Freiheiten gab und in dem man keine Angst haben musste, verhaftet zu werden und in dem man keine Angst haben musste, dass da der Krieg hinkommen könnte, das gibt einem ein ganz anderes Gefühl, als ich es vorhin in Europa gehabt hatte, auch in Jugoslawien.
Am 1. Januar 1939 tritt Ernesto Kroch seine neue Stellung als Schlosser bei der Dieseltriebwagenfirma Ganz an. Den Job hat ihm neben seiner guten Ausbildung auch die Tatsache beschert, dass er Verfolgter des Naziregimes war. Denn die Railway Company of Uruguay war unter der Verwaltung der englischen Eisenbahnen und ihr Direktor, Mr. Grindley, hielt wenig von den Nazis und viel von den deutschen Fachkräften. Für Ernesto beginnt ein arbeitsreiches und spannendes Leben in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo. Der Blick geht nach vorn.
Es ist ja ganz anderes, ob man aus einem Land vertrieben wird, wo man einen akademischen Titel hatte, wo man Besitz hatte, wo man aus einer begüterten Familie kam. Ich hatte ja verschiedene Stufen durchgemacht, bevor ich nach Uruguay kam. Ich war durch die Gestapo-Verhöre gegangen, durchs Gefängnis, Z. Ich war vorher in Jugoslawien gewesen. Ich war von meiner Familie seit Jahren bereits getrennt. Und meine angewöhnten, sagen wir mal, meine Gewohnheiten hatten sich dauernd umstellen müssen. Von Jahr zu Jahr unter anderen Bedingungen. Insofern kam ich in Uruguay an, noch relativ jung. Ich war damals gerade erst 22 Jahre alt geworden und konnte mich sehr schnell an neue Verhältnisse anpassen, weil es ja nicht das erste Mal war und nicht das Schlimmste. Die Tatsache, dass der Empfang von Seiten der uruguayischen Gesellschaft überall freundlich war. Das heißt, sowohl in der Nachbarschaft wie in der Arbeit, in der Werkstatt, erleichtert einem das ungeheuer.
Und doch hat das neue Leben auch seine Tücken.
Für mich war das Schwierige des Exils, dass ich in ein fremdes Milieu versetzt, mich als Mensch und Mann nicht zurechtfand. In Europa waren wir immer in meinem Kreis Jungen und Mädchen gewesen. In Deutschland, auch in Jugoslawien, auf der Pista Golenic. Hier kam ich bei der Arbeit oder in der Kaffeerunde nur mit männlichen Wesen zusammen. Zudem war seinerzeit in Uruguay noch der strenge, in der spanischen Kolonialzeit entstandene Sittenkodex allgegenwärtig. Ein Mädchen aus gutem Hause ging nicht alleine aus, allenfalls zum Fleisch an der Ecke. Ging sie einmal ins Kino oder in den Park spazieren, so stets in Begleitung der Mutter, einer Tante, einer älteren Schwester oder im äußersten Fall mit einer zuverlässigen Freundin. Andernfalls kam den Verruf, ein leichtes Mädchen zu sein. Das war über ein halbes Jahrhundert zurück, nicht? Die jungen Leute in Uruguay hatten sich an diese Konvention zu halten. Natürlich hatten die jungen Uruguayer in ihren Kreisen mehr Möglichkeiten, bei Bekanntschaften mit Mädchen zu schließen. Einer meiner Kaffeefreunde, der Hagre Landoni, wollte mich unterrichten, wie ich zu einer Freundin käme. Du musst den Frauen Piropos nachrufen. Komplimente machen ist dafür kaum die treffende Übersetzung. Eher vielleicht noch Albernheit nachrufen. Mir zumindest kam die er mich lehrte, höchst kindisch und lächerlich vor. Schau, welch vollkommenes Abbild meiner heißesten Träume. Welch Glückseligkeit hätte ich an so prächtige Blondine wie dich. Ein ganzes Lexikon dieser blöden Piropos brachte er mir bei. Und tatsächlich hatte ich beobachtet, wie am Abend auf dem Boulevard, wie es die Ocho de Julio, die Hauptstraße Montevideos, die Kavaliere spalier standen und den vorbei defilierenden Mädchen und Damen solche Piropos nachriefen. Einige reagierten überhaupt nicht, andere wendeten den Kopf, meiner Meinung nach, um zu sehen, wer dieser Idiot sei. Er hat nichts zu sagen, erklärte mir der Herr Grandoni. Es gefällt den Frauen, auch wenn sie es nicht zeigen. Man muss nur beharrlich sein, es immer wiederholen, dann bahnt sich mit der Zeit so oder so ein Verhältnis an. Ich bin nicht die Person, darüber zu befinden, ob er recht hat oder nicht. Bei mir jedenfalls funktioniert es nicht. Einmal, es war auch ein Parc Rodin, wandte ich bei Mädchen so ein gelerntes Sprüchlein an. Hauen Sie ab, Sie Scheißrusse, war die erzürnte Antwort der Schönen. Mit meinem harten Spanisch, so war ich unfähig, melodisch das R zu rollen, und meinen wenig graziösen Manieren musste die Methode des Hakeln Landoni scheitern. Ich wandte sie auch nicht mehr an. Dabei war er ernsthaft darum bemüht, mir eine Freundin zu verschaffen.
Zwar schafft es der junge Mann doch noch, eine Uruguayerin für sich zu finden. Coca heißt die neue Liebe. Doch Beziehung und Familie spielen in Ernestos Leben eher eine untergeordnete Rolle. Die Missstände im Arbeiterviertel Peñarol schreien nach politischem Engagement und gewerkschaftlicher Organisation. Dazu werden die Nachrichten aus Europa täglich düsterer. Ernesto Kroch schließt sich mit einer Gruppe junger Leute zusammen, die aus Protest gegen den Hitler-Stalin-Pakt aus der Kommunistischen Partei Uruguays ausgetreten waren. Wie viele Kommunisten in aller Welt unterstützt auch die KPU Hitler-Deutschland zu diesem Zeitpunkt bedingungslos. Das andere politische Standbein Ernesto Krochs war eine Gruppe deutscher Emigranten.
In den Jahren des Weltkriegs gab es in Montevideo ein deutsches antifaschistisches Komitee. Das hatte sich gebildet aus einer Gruppe deutscher Arbeiter, die wahrscheinlich in den Inflationsjahren 22, 23 schon gekommen waren und damals schon einen Arbeiterverein gegründet hatten, wahrscheinlich Sozialdemokraten und Kommunisten und auch eine Pestalozzi-Schule. Da haben wir schon gesagt, dass es eine fortschrittliche Schule war, nicht? Denn die Mehrheit der Deutschen stand natürlich unter dem Einfluss der deutschen Nazi-Botschaft. Die große Mehrheit der deutschen Kolonien in Montevideo. Gab auch eine Hindenburg-Schule, nicht? Bis sie geschlossen wurde von der Regierung. Und der andere Gruppe, die, sagen wir mal, dieses antifaschistische Komitee bildete, das war vor allem die deutsch-jüdische Immigration von den Jahren 35, 36, 37, 38 und auch politisch Verfolgte. Also diese beiden Gruppen, die Immigration von 22, 23 und die Immigration aus der Nazizeit, die formierten dieses deutsche antifaschistische Komitee und bildeten einen Teil der Aktion Anti-Nazi. Das heißt, das war eine Gesamtbewegung in Uruguay. Die Mehrheit der Uruguayer stand auf Seiten der Alliierten während des Weltkriegs und sammelte Geld, Medikamente für die kämpfenden Truppen. Je nach der Bestimmung, die man ihm geben wollte, für die Sowjetunion, für die Partisanen Jugoslawien, für die amerikanischen Truppen.
Während Länder wie Argentinien durchaus mit den Nazis kokettieren, bleibt Uruguay zwar neutral, favorisiert aber eindeutig die Alliierten. In der Nacht des 17. Dezember 1939 wurde der deutsche Panzerkreuzer Graf Spee im Hafen Montevideos von englischen Kriegsschiffen in die Enge getrieben und versenkte sich selbst. Dass die tonangebenden Mitglieder der deutschen Kolonie alles andere als antifaschistisch eingestellt waren, belegt ein Artikel über dieses Ereignis. Am 29. Dezember 1939 schrieb die in Montevideo auf Deutsch erscheinende Deutsche Wacht:
Es ist vollbracht. In die Herzen der deutschen Montevideos für immer eingebrannt sind die Tage um Graf Spees Kampf und Sieg bis zu dem todtraurigen Tage, an dem er mit wehenden Flaggen in der Bucht von Montevideo unterging.
Die Wacht warnt dabei vor dem mächtigen Einfluss von Churchills Meute auf die Welt und verurteilt die Einbeziehung eines neutralen Landes wie Uruguay in den Krieg. Mit großer Hingabe kümmert sich die deutsche Gemeinde um die Überlebenden. Die Wacht berichtet:
Schon haben wir mit ihnen Weihnachten gefeiert unter dem brennenden Weihnachtsbaum. Unsere schönste Weihnachtsfreude war die Bescherung der verwundeten Kameraden mit den vielen Liebesgaben der deutschen Kolonie. Der deutsche Gesandte Gauamtsleiter Otto Langmann sprach zu den Verwundeten. Ihm ist es zu danken, dass wir dieses deutsche Fest im Ausland so stark wie noch nie empfunden haben. Er gedachte zuerst den toten Kameraden und führte uns dann achtsam hinweg zu den Lebenden und in die alte Heimat, der unsere Treue gehört.
Ernesto Kroch versucht derweil, seine Eltern vor den Nazis zu retten. Es gelingt ihm und den mittlerweile nach Palästina ausgewanderten Geschwistern Heinz und Suse nicht, das für die Auswanderung nötige Geld aufzutreiben. Ein Visum nach Uruguay kostet 1941 2000 US-Dollar, eine astronomisch hohe Summe für das jüdische Ehepaar, dem alle Konten eingefroren worden waren, und für Ernesto, der selbst gerade genug zum Überleben verdiente. Die Geschichte geht ihren verheerenden Gang. Ernestos Eltern werden erst nach Theresienstadt deportiert und später in Auschwitz ermordet. Wie er schreibt, an einem frühlingshaften Septembertag im Jahr 1944, als die deutschen Divisionen an die Weichsel zurückgewichen und kurz nachdem Paris gefallen war, heiratet Ernesto die Uruguayerin Coca, Schwester eines guten Freundes. Doch trotz der Geburt seiner Tochter Elli widmet sich Ernesto ungebremst der antifaschistischen Arbeit. Die Kapitulation Deutschlands wird auch in Uruguay frenetisch gefeiert. Ernesto schreibt in seiner Autobiografie »Heimat im Exil«:
Am 2. Mai 1945, als Berlin dem Ansturm der Roten Armee erlag, war Montevideo ein einziges Fest. Unübersehbare Menschenmassen füllten die Straße des 18. de Julio und feierten den Sieg über Nazi-Deutschland. Ein kleiner Zwischenfall brachte jedoch die Metropolitana, die berittene Polizei, auf die Beine. Die Tageszeitung El Dia hatte den Kalten Krieg vorwegnehmend statt der üblichen 4 Fahnen der Alliierten nur 3 Fahnen der USA, Englands und Frankreichs ohne die der Sowjetunion herausgegeben. Gehängt. Sie wurde von einigen jungen Leuten, die in die Redaktion eindrangen, dazugehängt. Daraufhin wollte die Metropolitana die große Demonstration auf dem 18. de Julio auflösen und tritt wie wild auf die Menschen einschlagend die Straße entlang. Wo sie es rechtzeitig konnten, stoben die Leute auseinander, retteten sich auf die Bürgersteige und in die Seitenstraßen, nicht ohne den wilden Reitern Gestapo und Nazis nachzuschreien. Wir hielten ein Transparent mit der Aufschrift »Das antifaschistische deutsche Komitee an der Seite des uruguayischen Volkes für den Sieg über den Faschismus«. Der lange Text nahm die ganze Breite der Hauptstraße ein. Als nun die Polizei angeritten kam, konnten wir nicht ausweichen. Das Einzige, was wir machen konnten, war, die Stange so hoch zu halten, dass der herangaloppierende Polizist mit seinem Pferd darunter durch konnte. Doch der, statt sich zu bücken, wollte mit seinem gezückten Säbel das Transparent unbedingt zerschneiden. Die Leinwand riss aber nicht ein, sondern zog nachgebend die Stangenträger Coca und mich auf den Polizisten zu. Coca, schon am Körper des Pferdes, wurde in letzter Minute von einem Freund zurückgerissen. Dem Reiter muss es aber klar geworden sein, dass, wenn wir die Stange losgelassen hätten, sie ihm an den Kopf geprallt wäre. Er ließ von seinem Vorhaben ab und ritt gebückt unter der Leinwand hindurch.